Der Tag, an dem.
Herzlich willkommen zu unserem Geschichtspodcast Der Tag, an dem. Ich bin Frank Henke, Journalist bei der DWZ, der Deister und Weser Zeitung in Hameln. Und bei mir ist natürlich Historikerin Claudia Höflich, Leiterin des Museums Hameln. Hallo Claudia.
Hallo Frank.
Heute geht es um diesen Mann hier.
In allem das Gute suchen und Freude an der Natur und an den Menschen haben, wie sie nun einmal sind.
Das ist nun inhaltlich mal wirklich sehr seicht, aber so hat es sich angehört, wenn er Lebensweisheiten kundgetan hat. Kaiser Wilhelm II., im Grunde Kaiser Wilhelm III., der letzte deutsche Kaiser, hier zu hören in einer ganz frühen und entsprechend knisterigen Verrauschenaufnahme aus dem Jahr 1904. Und genau in dieses Jahr springen wir jetzt nämlich auch zurück zum 17. August 1904. Denn das war der Tag, an dem der Kaiser nach Hameln kam. Was war das für ein Tag, Claudia?
Das war ein Mittwoch, genau, mitten in der Woche, also kein Wochenendtag, kein Feiertag. Und noch Ende Juni 1904 war auch überhaupt gar nicht klar, ob der Kaiser nach Hameln kommt und ob er in Hameln Station macht. Am 5. Juli zum Beispiel meldete deine Zeitung, dass der Besuch sicher ist, der Termin aber nicht feststeht, denn Wilhelm II. War im Urlaub auf Nordlandfahrt, da befand er sich gerne. Im Urlaub fuhr die norwegischen Fjorde mit seiner kaiserlichen Yacht ab und der Familie und es war überhaupt nicht klar, wann er wieder in Kassel-Wilhelmshöhe ankommen würde und da wurde erstmal der 10. August ins Auge gefasst. Die Vorbereitungen wurden auch begonnen in Hameln und am 4. August war dann klar, ja, jetzt gibt es einen Termin, eventuell 15., 16. oder 17. Also das finde ich schon tatsächlich total bemerkenswert.
Viel Auswahl.
Ja, und dann auch so unklar. Also noch 10 Tage vorher war überhaupt nicht klar, welcher Tag es genau werden würde. Und tatsächlich ist das eigentlich eine Woche vorher erst total fix gewesen, dass er an diesem 17. August auch wirklich nach Hameln kommt. Beziehungsweise, dass es der 17. August werden würde und kein anderer Tag.
Mhm. Das war nicht der einzige Besuch eines Kaisers in Hameln. Es war Wilhelm I. schon mal, ich sag mal kurz, zumindest am Hamelner Bahnhof. Er ist mehr so umgestiegen in Hameln. Viel mehr war das gar nicht. 1875.
Genau, am 16. August witzigerweise. 1875 war der Großvater auch schon ganz kurz in Hameln.
Sommer ist Reisezeit auch für Kaiser. Seitdem hat die Kaiserstraße in Hameln ihren Namen, wenn ich richtig im Bilde bin. Wilhelm II. War auch später nochmal zu Gast, aber wir haben uns jetzt auf diesen Besuch im August 1904 konzentriert, weil er zum einen ziemlich gut dokumentiert ist und wir finden, dass er sehr viel über das Leben im Kaiserreich, über den Zeitgeist erzählt sozusagen. Und deswegen holen wir da jetzt mal ein bisschen aus. Und im Grunde reden wir nämlich auch gar nicht über einen Tag, sondern im Wesentlichen über eine halbe Stunde.
Genau, denn Ziel des Kaisers war eigentlich gar nicht Hameln, sondern Wilhelm II. War auf dem Weg nach Fischbeck. In Fischbeck war die Stiftskirche renoviert worden, restauriert worden und der Kaiser als Landesherr und eben als Kaiser war Schirmherr über das Damenstift dort. Und es waren also dann nicht nur staatliche Mittel in diese Restaurierung geflossen, sondern er hatte aus seiner Privatschatulle tatsächlich auch 20.000 Mark dazugegeben. Und tatsächlich eben am 17. August sollte dann die Einweihung stattfinden. Und es ist nicht genau klar, ob die Initiative für die Station in Hameln dann von den Hamelner Stadtvätern ausging oder ob das auf Wunsch des Kaisers passierte. Aber auf jeden Fall war dann irgendwann im Sommer und tatsächlich auch erst im Juni klar, der Kaiser wird auf dem Weg nach Fischbeck auch nach Hameln kommen und ja, wirklich nur eine ganz kurze Stippvisite machen, also eine halbe Stunde. Tatsächlich war er hier in der Stadt und es wurde alles aufgefahren, was man sich vorstellen kann, um dem Kaiser und seiner Familie dann hier einen gebührenden Empfang zu bereiten.
Hm. Kaiser Wilhelm II., das war jetzt kein Monarch wie die heutigen, das können wir uns denken. Also er war kein repräsentatives Staatsoberhaupt, kein reines Klatschthema, sag ich mal, wie heute Charles in Großbritannien, Willem Alexander in den Niederlanden. Das war ein anderes Kaliber insofern, dass Wilhelm II. Wirklich noch den Anspruch hatte zu herrschen. und als solcher, als Herrscher dann zum Beispiel die Aufrüstung der Marine forcierte, was die Engländer provozierte. Er hat Deutschland letztlich in den Ersten Weltkrieg geführt, für dessen Ausbruch er ein gutes Paket Verantwortung trägt. Und er wollte auch Deutschland als Kolonialmacht stärken. Und da ist uns aufgefallen, da gibt es genau in diesen Tagen ein ganz düsteres Kapitel zu erzählen.
Oh ja, tatsächlich. Also genau, wir befinden uns in der Zeit des Kaiserreiches. Wilhelm II. War ja Oberhaupt in einer konstitutionellen Monarchie. Ne? Also das ist vielleicht auch immer noch mal ganz wichtig zu wissen. Das heißt, er war jetzt kein absoluter Alleinherrscher, sondern die Macht des Kaisers im Deutschen Kaiserreich war eben auch durch die Verfassung geregelt und beschränkt. Ne? Also er war zwar Staatsoberhaupt, aber es gab da eben daneben auch noch Bundesrat und Reichstag und Reichskanzler. Aber tatsächlich hatte er im Gegensatz zu vielen anderen heutigen europäischen Monarchen tatsächlich Macht, die er ausüben konnte. Kolonien, ja, das ist gerade 1904 im August ein sehr unrühmliches Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte. Deutschland hatte in Afrika unter anderem eine Kolonie, das ist das heutige Namibia, damals Deutsch-Südwestafrika, und im August 1904 ja, begehrten tatsächlich die Einwohner dieser Kolonie, nämlich das Volk der Herero, die begehrten auf und führten einen Aufstand gegen die Deutschen, ja letztlich Besatzer, ne, also gegen die deutsche Kolonialmacht, die ja in Afrika wie viele andere Kolonialmächte auch Menschen unterdrückten, um ihr Land betrogen, sie ja zum Teil eben auch wirklich als Sklaven einsetzten. Die Herero, die wehrten sich dagegen dann auch mit Waffengewalt. Das, was eigentlich ein Aufstand war, wurde in den deutschen Medien dann als Krieg auch tatsächlich propagiert. Und gerade wenige Tage bevor der Kaiser in Hameln war, nämlich am 11. und 12. August, kam es zu einer sehr entscheidenden Schlacht zwischen den deutschen Schutztruppen sowie das Militär da in den Kolonien hieß und den Herero, die da tatsächlich zwar nicht vernichtend geschlagen wurden, aber so sehr dezimiert wurden, dass die Deutschen das schon auch als Sieg für sich verbuchen konnten, aber damit war ihnen nicht genug. Der kommandierende General in Deutsch-Südwestafrika, der General Trotha, der hat nämlich dann einen, ja wirklich kann man sagen, Vernichtungsbefehl an seine Truppen herausgegeben. Die verbliebenen Herero wurden in die Wüste getrieben, die Wüste wurde abgeriegelt und alle, die versucht haben, aus der Wüste herauszukommen, wurden erschossen, auch Frauen und Kinder. Und dieser Vernichtungsbefehl ist eben tatsächlich auch die Grundlage dafür, dass man das heute eigentlich weitestgehend und allgemein als Völkermord erklärt, was da passiert ist. Also wirklich ein ganz, ganz dunkles Kapitel deutscher Kolonialgeschichte in Afrika.
Aber wir sprechen von einer Zeit, die ein, ich sage mal, anderes Nachrichtentempo hatte. In Hameln war das damals vermutlich noch gar kein Thema.
Ich habe in der DWZ tatsächlich mal so ein bisschen danach gesucht und es gibt vereinzelt Hinweise darauf, über diesen Krieg in Deutsch-Südwestafrika wird ganz am Rande immer mal wieder berichtet, aber dann eben als Krieg, auch als ja tatsächlich Maßnahme, mit der sich die deutschen Siedler da in Südwestafrika zur Wehr setzen müssten gegen die Aufständischen und das aber auch erst wirklich dann wieder nach dem Kaiserbesuch. Also während der Zeit der Vorbereitungen hier ist das kaum eine Schlagzeile wert. Also wie gesagt, nur so ganz, ganz vereinzelt mal so zwei Zeilen. Und dann nach dem Kaiserbesuch, da rückt das Thema auch wieder so ein bisschen in den Vordergrund, aber eben auch nicht in dieser Dimension. Also da geht es darum, da wird eine Schlacht geschlagen, die deutschen Truppen waren siegreich, die deutschen Siedler müssen weiter unterstützt werden und da wird zu Spenden aufgerufen, um die deutschen Siedler da in Südwestafrika eben tatsächlich beim Aufbau und beim Ausbau ihrer Farmen zu unterstützen.
Komme trotzdem zurück ins kleine Hameln, wo Hameln war tatsächlich noch einiges kleiner als heute. Ich glaube, es waren gut 20.000 Einwohner.
Ja, so ungefähr, und genau.
Bekam nun Besuch vom größtmöglichen VIP der damaligen Zeit, nämlich Kaiser Wilhelm II. Schaute vorbei und dafür wurde ein wirklich unglaublicher Aufwand betrieben für diese sehr kurze Kaiservisite. Erzähl doch mal, Claudia.
Na, also tatsächlich finde ich ja das mit dieser Terminierung schon so unfassbar aus heutiger Sicht. Ne? Also dass bis wenige Tage vorher überhaupt gar nicht klar war, an welchem Tag dieses Spektakel dann stattfindet. Da wurden dann ja, die Stadt wurde geschmückt, die wurde rausgeputzt. Es gab Sonderzüge, Polizei und Militär waren eingesetzt und das, also ohne dass man 2 Wochen vorher schon wusste, an was für einem Termin. Also das ist aus heutiger Sicht wirklich sowas von undenkbar. Genau, aber was die Stadt für einen Aufwand betrieb, der Magistrat der Stadt, also die Stadtväter, die haben tatsächlich eine offizielle Ausschmückung der Stadt anfertigen lassen. Das waren dann Ehrenpforten an der Bahnhofstraße, an der Osterstraße, am Münsterkirchhof, also tatsächlich alles total aufwendig von einem Planungs- und Gestaltungsbüro, das in Hannover damit beauftragt wurde, für unfassbar viel Geld. Also das wird in den Quellen und in den Zeitungsberichten ist so von 20.000 Mark die Rede, die so insgesamt für alles Tribünen und Ausschmückung ausgegeben wurden. Wenn man das mal umrechnet auf heutige Kaufkraft, dann sind wir so locker bei 100.000 Euro, die allein nur für den ganzen Schmuck der Stadt ausgegeben wurden. Die Hamelner wurden aufgerufen, ihre Häuser zu schmücken. Dafür wurde Tannengrün aus dem städtischen Forst ausgegeben und es soll auch ein regelrechter Wettbewerb zwischen den Anwohnern, also den Hauseigentümern an den Feststraßen, also es gab dann eine festgelegte Route, auf der der Kaiser mit der Familie durch Hameln fuhr, in den Hofkutschen und da soll es wie gesagt einen regelrechten Wettbewerb gegeben haben, wer das Haus am schönsten schmückt, wobei der Magistrat auch schon hatte verlautbaren lassen bzw. vorgegeben hat, also die wunderbaren Renaissance-Gebäude, die sollten bitte hauptsächlich gereinigt werden und nicht mit zu viel Schmuck verdeckt werden, um eben dieses historische Ambiente auch in den Vordergrund zu stellen. Und dann wurden Tribünen aufgebaut und die Tickets dafür wurden teuer verkauft. Und dann gab es, finde ich, auch eine wunderbare Geschichte, einen ganz findigen Bauunternehmer. Ein Namensvetter von dir, der Bauunternehmer Henke nämlich, der dann selber auch noch auf eigene Kosten eine Tribüne errichtet hat mit 2000 Sitzplätzen, glaube ich. Und der hat dann Tickets dafür verkauft zu 2 und 3 Mark das Stück, je nachdem, ob es erster Rang war oder zweiter. Hat damit also auch locker ein paar tausend, also ne, wenn man das umrechnet auf heutige Kaufkraft, ein paar tausend Euro an Einnahmen erzielt. Fensterplätze wurden verkauft in Privatwohnungen. Also das war wirklich ein unfassbarer Aufwand. Am liebsten mag ich auch die Geschichte von den 20 Ehrenjungfrauen.
Ja,
also
das gefiel mir auch gut.
Wirklich, das ist auch undenkbar aus heutiger Zeit. Das heißt, da wurden 20 Ehrenjungfrauen vom Magistrat benannt und diese jungen Damen wurden dann im Atelier des Herrn Popken, der ja hier damals, oder die heutige Firma Popken, die tatsächlich in Hameln ihr erstes Geschäft hatte damals, die wurden dann maßgeschneidert und auch in 10, 12 Tagen. Ne? Also alles wirklich in dieser unfassbar kurzen Zeit. Und diese 20 Damen, die durften dann eben beim Empfang des Kaisers am Rathaus dabei stehen. Es wurde noch eine Ehrenjungfrau mit einer ganz besonderen Ehre ausgezeichnet. Die durfte nämlich dann einen Blumenstrauß überreichen und ein Gedicht aufsagen. Also wirklich, das waren andere Zeiten. Es ist nicht zu glauben.
Ich finde ja, je näher man ranzoomt an diesen Tag, an die ganzen Quellen, die es da gibt, desto mehr merkt man den Unterschied, ich sag mal, zu unserer heutigen demokratischen Kultur, wie weit man davon entfernt war, wie viele Anweisungen, wie viele Vorgaben da so ganz selbstverständlich drin steckten, dass das Staatsoberhaupt zu Besuch kommt, bedeutet, du schmückst jetzt dein Haus, denn der Kaiser fährt bei dir vorbei. Das ist umgerechnet auf heutige Verhältnisse ja schon ein bisschen komisch. Dann bezahlt man Eintritt und das gar nicht so wenig, um dieses Staatsoberhaupt zu sehen oder gut von der Tribüne aus sehen zu können. Und die Ehrenjungfrauen hast du gerade erzählt. Also so viele wirklich verrückte Sachen, wo man merkt, das hat wirklich mit unserem heutigen Selbstverständnis als Gesellschaft gar nicht viel zu tun, eigentlich gar nichts.
Nein, also tatsächlich, das tropft da aus jeder Zeile, dass das noch wirklich eine sehr, sehr andere Zeit war. Also einerseits diese Verehrung des Monarchen, das ist so, dass das eine, was uns, glaube ich, heute wirklich total fremd ist in Deutschland. Dann aber auf der anderen Seite, du hast es gerade schon gesagt, diese Anweisungen, diese Vorgaben, diese Spalierbildung, wenn man sich das anguckt, seitenweise an verschiedenen Tagen wird dann in der Zeitung das auch veröffentlicht. Es gibt eine polizeiliche Verordnung darüber, dass man eben nicht aus dem Spalier treten darf, wie man sich im Spalier zu verhalten hat. Es wurden auch für die Spalierbildung nur bestimmte Vereine und dann auch die Schulen zum Beispiel zugelassen. Und was man da natürlich auch merkt, ist, dass das alles noch eine sehr, sehr militärische Prägung auch hatte. Also in der Osterstraße zum Beispiel, da durften die Kriegervereine aufmarschieren und es hatte wirklich jeder Ort zu der Zeit noch einen Kriegerverein. Und die Kriegervereine geben dann auch noch extra einzelne Anweisungen raus und da steht dann so sinngemäß, man steht Blick geradeaus, sobald der Kaiser in der Kutsche vorbeifährt, folgen die Augen dem Kaiser und von Hurra-Rufen ist abzusehen, beziehungsweise es wird noch darüber befunden, ob Hurra gerufen werden darf oder nicht. Es dürfen auf gar keinen Fall Hüte geschwenkt werden und die Polizei verordnet dann auch, es dürfen auch keine Blumen gen kaiserliche Kutsche geworfen werden und das fand ich auch sehr schön, streng verboten sind Zudringlichkeiten jeder Art. Also das wirklich auch in den Formulierungen ganz, ganz, ganz interessant.
Und das alles für wirklich, wirklich kurze Zeit. Also wir haben in den vergangenen Tagen mal Strecken nachgemessen. Wir haben uns überlegt, wie war dann die Kutsche des Kaisers unterwegs? Sie muss schon zügig gefahren sein, wenn das Programm wirklich ansatzweise in dem Zeitraum, von dem da die Rede ist, abgespult wurde. Denn er soll um 11 pünktlich, natürlich kommt der Kaiserzug pünktlich, aus dem Zug gestiegen sein am Bahnhof.
Genau, um 11 Uhr fuhr der Zug ein, beziehungsweise um 11 Uhr stieg der Kaiser pünktlich aus dem Zug in Hameln. Dann ging es auf den Bahnhofsvorplatz, da war ein Pavillon errichtet und die kaiserlichen Kutschen warteten schon. Und dann sind sie über die Bahnhofstraße und die Deisterstraße Richtung Osterstraße gefahren, haben 12 Minuten mit der ganzen Entourage vorm Rathaus verbracht. Der Bürgermeister hat eine Rede gehalten, der Kaiser hat was gesagt. Es gab einen kräftigen Schluck Riesling aus dem Kramer Amtspokal für den Kaiser. Dann sind sie über den Münsterkirchhof zur Brücke gefahren, zur Weserbrücke, haben auf der anderen Seite der Weserbrücke am Brückenkopf gedreht und sind den gleichen Weg wieder zurückgefahren und alles in wirklich 30 Minuten. Denn dann fuhr der Zug ab Richtung Fischbeck.
Ich habe Zweifel, dass es wirklich genau 30 Minuten waren. Nach meiner Rechnung müssen sie zu spät abgefahren sein. Aber ich glaube, das hat man dann damals auch mal unter den Tisch fallen lassen.
Deine Zeitung berichtet nur von pünktlichen Abfahrten.
Richtig,
1904.
Die wirklich bis zum Anschlag kaisertreu war. Also es gab eine Spezialausgabe tatsächlich mit dem Kaiserpaar als Bild auf der Titelseite. Das war damals sehr ungewöhnlich. Ich habe mir die mal angesehen. Es ist auch, ich habe sie sogar angefasst, es war edleres, teures, ich sag mal so eine Art Magazinpapier nach heutigen Maßstäben.
Wir haben eine in der Ausstellung davon,
ja.
In einer Vitrine. Ja.
Ja, und da raus zu zitieren macht dann aber gar nicht so viel Sinn, weil es einfach, ich sag mal, nationalistischer Schwulz ist, der da auf der Titelseite steht. Das ist wirklich nicht schön. Nicht schön zu lesen.
Ja, es ist ja auch eine sehr ausgeschmückte Sprache, lauter Superlative und also es ist schon alles irgendwie sehr, sehr wohl formuliert, aber eben auch eigentlich aus heutiger Sicht fast unverständlich, dass eine Zeitung dann sich da so in die Heilsbekundung dem Kaiser gegenüber verliert, kann man schon fast sagen.
Richtig.
Dass eine ganze Sonderausgabe daraus wird. Denn der Nachrichtenwert von 12 Minuten, ja, weiß ich nicht, war vielleicht doch eher als gering einzuschätzen.
Ja, aber das ist das Bild, was wir jetzt aufgerissen haben. Man muss sich vorstellen, eine komplett in völlig überladener Form geschmückte Stadt, aufgebaute Holztribünen auf beiden Seiten der, an der Deisterstraße stand die, glaube ich.
Es ging an der Deisterstraße los, dann in der Oster- und Bäckerstraße, also die Ehrentribüne war gegenüber des Rathauses vor der Alten Sonne, ne, also da, wo heute der Bäckerscharren unten drin ist, da stand eine Ehrentribüne für die geladenen Gäste. Also ich glaube, 3 oder 4 Tribünen waren von Stadtseite errichtet und am Ostertorwall hatte der Bauunternehmer Henke da seinen Platz.
Ja, mit dem ich nicht verwandt bin. Das wurde jetzt ein paar Mal so betont.
Ja, es ist ein witziges Zusammentreffen, dass er
das
genauso
stimmt.
Heißt wie du.
Aber all das, dieses Bild inklusive mit Sand abgestreuter Straßen.
Natürlich, für
vermutlich,
die Pferde.
Ja, damit die Pferde besser liefen, damit vielleicht auch so die letzte Unebenheit weg war, auf das das Kaiserpaar sanft dahinfuhr. Es hat es ja sehr eilig, wie wir schon nachgerechnet haben. Das alles, eine halbe Stunde, viel Aufwand. Was hatte Hameln davon? Was blieb in Hameln?
Hameln hat, und die Erfahrung hatte Hameln ja auch schon mit dem Geburtstag der Rattenfängersage gemacht, 1884. Hameln hat das genutzt, um ein Riesenvolksfest zu veranstalten. Das heißt also, als der Kaiser dann abgefahren war Richtung Fischbeck, da begann dann eigentlich fast nahtlos, vor allem auf Dreyers Berggarten, aber auch auf dem Finkenborn, die Schankstellen zu öffnen. Es gab unzählige Sonderzüge, die Menschen von außerhalb nach Hameln gebracht haben. Viele von denen werden den Kaiser gar nicht gesehen haben, weil so viel Platz gar nicht war. Aber es waren Tausende von Menschen, die dann eben an diesem Volksfest noch teilnahmen. Die Stadt hat dann ein Riesenfeuerwerk veranstaltet. Da sind die Kosten leider nicht überliefert. Das wäre aber mal sehr interessant, denn das war ein Höhenfeuerwerk, das eben auch ganz maßgeblich darauf ausgerichtet war, in der Ferne noch zu sehen zu sein. Und so hat auf jeden Fall Hameln versucht, da wirtschaftlich sehr von zu profitieren, dass der Kaiser ganz kurz in der Stadt war.
Ja, und so als Zeugnis blieb noch was anderes zurück. Die Kaiserstraße, haben wir schon gesagt, die war für den Großvater gedacht sozusagen. Die war Wilhelm dem Ersten gewidmet, aber eine Schule trägt heute noch den Namen, den sie trägt, wegen dieses Besuchs.
Genau, die Prinzessin Victoria Luise, die war auch dabei bei dem Besuch ihrer Eltern hier in Hameln. Die saß sogar mit in der kaiserlichen Kutsche und man sieht sie auch auf einigen Fotos von diesem Kaiserbesuch. Und im Nachgang zum Kaiserbesuch, da hat dann die Mädchenschule in Hameln 1905 direkt beim Kaiser tatsächlich um Erlaubnis gebeten, die Schule nach der Tochter zu benennen. Und die Erlaubnis ist dann auch erteilt worden und seitdem heißt die Schule Victoria Luise. Zuerst Schule und jetzt Viktoria-Luisen-Gymnasium.
Damit haben wir so ein bisschen geklärt, was in Hameln von diesem Besuch blieb. Bleibt dann die Frage, was blieb von Wilhelm II. Und in Erinnerung blieb im Endeffekt aus heutiger Sicht vor allem dann sowas hier.
Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande.
So hat Wilhelm II. Am 6. August 1914 die Deutschen zum Krieg aufgerufen, also aufgerufen, in den Ersten Weltkrieg zu ziehen. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Wir wissen, und die Historikerin am Tisch weiß es natürlich erst recht, dass das so nicht stimmt.
Nein, tatsächlich. Das war aber so, dass das Bild, was auch die Deutschen hatten, also man fühlte sich irgendwie bedrängt. Also das war, muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Das war ja wirklich eine Zeit, in der es in Europa mehrere Großmächte gab. Deutschland gehörte dazu, Frankreich aber natürlich, Großbritannien, Russland, Italien, das waren dann Österreich, Ungarn, nicht zu vergessen. Und da herrschte schon lange einiges an verschiedenen schwelenden Konflikten darum, ja, wer tatsächlich eigentlich die mächtigste und die potenteste Nation auf dem Kontinent sei. Es würde jetzt zu weit führen, die ganzen Gründe für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs hier ein bisschen breiter und tiefer zu erläutern, aber letztlich hat Deutschland zwar am Ende einer langen Entwicklung, an der die anderen auch beteiligt waren, die anderen Nationen, letztlich hat Deutschland und das Verhalten der deutschen Diplomatie und auch das Verhalten des deutschen Kaisers dazu geführt, dass dieser Krieg ausgebrochen ist. So.
Jetzt haben wir einen weiten Bogen geschlagen von einem Sommertag in Hameln zur Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, nämlich dem Ersten Weltkrieg und dem, was daraus folgte. Gehen wir noch einmal zurück nach Hameln zu diesem 17. August 1904. Was ist denn davon hier im Museum geblieben?
Wir haben hier im Museum tatsächlich mehrere Ausstellungsstücke, die sich direkt auf diesen Kaiserbesuch beziehen. Einmal nämlich den Kramer Amtspokal, eigentlich ne, der Willkommen des Kramer Amtes, also ein, ja, letztlich ein Trinkgefäß, ein sehr großes, üppiges Gefäß, aus dem die Gilde dann bei Freisprüchen zum Beispiel oder auch beim Willkommen heißen von neuen Mitgliedern getrunken hat. Und aus diesem Kramer Amtspokal, eben diesem silbernen Pokal, hat der Kaiser am 17. August einen Riesling von der Mosel, ein Eitelsbacher Karthäuserhofburg, Jahrgang 1900. Witzig, das hat nämlich die DWZ natürlich auch berichtet, welcher Wein getrunken wurde. Diesen Riesling von der Mosel, den hat der Kaiser also daraus getrunken. Den haben wir in der Ausstellung. Und wir haben auch die beiden Sektgläser, aus denen Kaiser und seine Gemahlin in Fischbeck einen Sekt getrunken haben. Das ist eine sehr, sehr nette Leihgabe aus dem Stift Fischbeck hier an uns. Und gerüchteweise hat man in Fischbeck diese Gläser auch nie gereinigt. Also,
oh, es wären also noch DNA-Proben möglich, vermutlich.
Wir wissen es nicht. Also sie sehen sehr sauber aus, aber das ist das, was mit diesen Gläsern eben an Informationen verknüpft ist, dass man sie nicht abgewaschen hat.
Sehr schön. Ja, damit wären wir am Ende dieser Folge von Der Tag an dem. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und abonniert uns bitte auf allen Kanälen. Und wir können auch schon mal verraten, was unser nächster Tag an dem wird.
Unbedingt. Das nächste Mal, da springen wir wieder in ein anderes Jahrhundert und schauen mal genauer auf die Hinrichtung eines mutmaßlichen Zauberers in Hameln im 17. Jahrhundert.
Auch da gibt es viel zu erzählen. Vielen Dank, macht es gut.
Und tschüss.
Der Tag an dem. Ein lokaler Geschichtspodcast aus Hameln.